Hallo Peter.
Hallo Wiebke.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Agnes trifft aus dem, der Fedels-Podcast aus dem Kölner Norden, aus dem Agnesviertel.
Genau, und wir stehen hier ein bisschen erhöht. Man muss ja eine kleine Wendeltreppe hochsteigen, kommt in einen kleinen Raum und heute steht dieser Raum voll mit Musikpulten, also mit so Notenständern, mit so schwarzen und braunen Notenständern. Wir hatten ja neulich hier ein großes Konzert, Mozarts Requiem wurde gegeben mit allen Chören, den Gruppen, mit den Kinderchören und so. Und das war sehr eindrucksvoll und irgendwo müssen die Notenpulte hin und ich glaube, der Matthias hat alle Notenpulte irgendwie hier zusammengegraben. Ja, aber jetzt bin ich schon nochmal mehr erzählen und vielleicht kommen ja heute Menschen, die haben uns noch nie gehört und deswegen müssen wir erzählen, wer wir sind. Und nämlich, dass du mir jetzt gegenüber steht, die wunderbare Wiebke Ludwig.
Und mir gegenüber steht der famose Peter Otten.
Oh, das geht runter wie Öl. Vielen Dank.
Und wenn ihr zwischendurch hier ein Brummen hört, ich glaube, es ist die Heizung.
Es hat irgendwas mit der Heizung zu tun. Ich habe ja gerade mal einen Schrank aufgemacht. Da ist ein weißer Kasten drin, der summt und brummt. Und dann sind da irgendwelche Zahlen, die sich verändern. Also ich vermute, es ist die Heizung. Und solltet ihr irgendwann mal eine Explosion hören und danach nichts mehr, dann war es was anderes.
Ja, also es gibt hier in dem weißen Schrank ein weißes Kästchen. Das wusste ich auch noch nicht. Das ist sehr geheimnisvoll. Ja, und ich blicke auf Peter und auf die Herde von Notenständern, die hinter ihm steht. Ich werde davon nachher mal noch ein Bild machen. Das ist wirklich ganz schön. Die sehen aus, als müssten sie sich dringend ausruhen.
Ja, so ist es.
Und das Agnesviertel. Wir hatten ja beim letzten Mal über Listen gesprochen. Und als wir überlegten, worüber können wir denn diesmal sprechen, kam mir ziemlich schnell ein Gedanke, nämlich viele von euch, die uns regelmäßig zuhören, die leben gar nicht im Agnesviertel.
Genau, es ist eigentlich, glaube ich, die Mehrzahl, oder?
Ja, ich glaube auch. Also ab und zu gucke ich mal so rein, wo wir überall gehört werden. Und es ist schon so, dass es einige Nachbarn und Nachbarinnen sind, die uns auch hier ansprechen oder die so beiläufig erwähnen, dass sie unseren Podcast hören, was mich dann immer ungemein freut. Aber es ist wirklich so, dass in ganz Deutschland und über die deutschen Grenzen hinaus unser Podcast gehört wird. Und ich denke, wir müssen mal dringend über das Agnesviertel sprechen, Peter.
Ja, genau, damit die Menschen von weit her wissen, was ist das eigentlich hier für ein Ort, aus dem wir hier senden und über den wir und in dem wir vor allen Dingen leben. So ist es. Ja,
ja, vielleicht habt ihr beim letzten Mal bemerkt, dass sich das Intro verändert hat. Ich muss aber demnächst nochmal freitags um 17 Uhr hier hinkommen, weil dann ist das große Geläut. Und das ist, finde ich, immer am allerschönsten. Das läutet für mich auch immer so ein bisschen das Wochenende ein. Und das Geläut der Agneskirche, das ist euch vertraut, wenn ihr diesen Podcast schon öfters mal gehört habt. Und es sind auch so ein paar Straßengeräusche dabei. Man hört irgendwie, ne, da kommt dann die U-Bahn, die ja keine echte ist. Köln hat keine echte U-Bahn, weil sie teilweise auch oberirdisch verläuft. Aber hier läuft sie halt so im Untergrund und dann hört man so ein bisschen Straße, man hört Menschen. Also man, finde ich, es klingt so an, dass es eben auch ein belebtes Viertel ist. Aber das Agnesviertel, in welchen Grenzen verläuft es eigentlich für dich?
Das ist eine gute Frage. Also ich habe bisher immer gedacht, das hört an der Rielerstraße auf. Also die Rielerstraße ist eine Straße, die parallel zum Rhein verläuft. Wenn man nach Köln mit dem Auto fährt, rechts rein, dann fährt man über die Zurbrücke fahren, fährt dann hinter der Zurbrücke ab. Dann kommt man eigentlich fast automatisch auf die Rielerstraße. Und sie zerteilt eigentlich, wie ich bisher immer dachte, ein kleines Stück noch zwischen dieser Rielerstraße und dem Rhein und dem eigentlichen Agnesviertel. Ich habe aber jetzt gelernt von unserem Stadtführer Günther Leitner, bei dem ich neulich eine Führung gemacht habe. Das kann ich, also durchs Agnesviertel in der Tat, das kann ich überhaupt sehr empfehlen. Und der erklärte, nein, das Agnesviertel geht bis runter zum Rhein. Däh.
Und du hast mir gerade noch erzählt, dass du dich gar nicht vorbereitet hättest, aber du hast sogar eine Führung durchs Agnesviertel gemacht. Du hast bestimmt ganz tolle Sachen erfahren.
Ich habe vor allen Dingen, also wir waren vor allen Dingen an Orten, wo man ganz selten hinkommt. Also zum Beispiel Richtung Krefelder Straße sind wir gegangen und da sind ja an der Nikolaus-Groß-Schule sind ja ein paar neue Häuser entstanden, beziehungsweise ist saniert worden. Und was für mich neu war und was ich sehr schön finde, es gibt doch noch mehr Genossenschaftsbebauung in der im Agnesviertel, als ich dachte. Also bei uns im Viertel ist ja Gentrifizierung ein großes Thema. Inzwischen gibt es ja kaum noch ein Viertel in Köln, was davon nicht betroffen wäre. Ich habe bisher immer gedacht, dass es fast eigentlich gar keine Genossenschaftswohnungen mehr gibt, weil es ist ja vieles privatisiert worden in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Aber es gibt immerhin doch noch einige kleine, aber feine Genossenschaftswohnungen. Und wer mal durchs Agnesviertel streift und mit dem Fahrrad oder zu Fuß sich aufmacht an der Nikolaus-Groß-Schule vorbei, dem wird auffallen, dass da schöne, große, neue bzw. sanierte Wohnhäuser stehen. Ich glaube, 4- oder 5-geschossig. Und das sind zum Beispiel Genossenschaftswohnungen. Die haben wir uns angeguckt. Also wir waren nicht drin, aber wir waren davor. Und dann gibt es da in der Ecke einen Platz ohne Namen, wo es auch Ideen geben soll, was aus diesem Platz ohne Name werden soll. Also da stehen noch ein paar Bäume, ein paar Bänke. Aber zum Beispiel ein kleines Plätzchen in der Nähe von der Nikolaus Groß, was noch geweckt werden will. So, das haben wir zum Beispiel besucht.
Oh, das hat sich aber wirklich schön an. Wie lange lebst du jetzt hier im Agnesviertel?
Ich bin jetzt im 8. Jahr hier.
Im 8.?
Ja.
Echt? Ich dachte, dich gibt es eigentlich schon fast immer hier.
Nein, nein, gar nicht. Ich denke das auch manchmal, wenn ich morgens aufwache, aber so ist es nicht.
Ja.
Seit 2014.
Och, ist ein Ding. Also ich lebe jetzt wirklich seit über 20 Jahren hier im Agnesviertel. Also länger, als ich in meinem Elternhaus zu Hause im Sauerland gelebt habe. Alteingesessene HörerInnen dieses Podcasts wissen ja, ne, Peter und ich haben oft davon erzählt, wir sind ja damals zusammen zur selben, auf dieselbe Schule gegangen, auf das St. Angela-Gymnasium in Wipperfürth im Oberbergischen Kreis. Und Peter ist im Oberbergischen Kreis aufgewachsen und ich im Sauerland. Und ich bin ja immer aus Westfalen dann ins Rheinland gereist morgens mit dem Schulbus, mit einmal umsteigen, um dort zur Schule zu gehen. Und ich dachte immer, natürlich, diese Zeit prägt einen sehr. Aber als ich so über heute nachdachte, dachte ich, ja, wahrscheinlich ist mir das Agnesviertel auch inzwischen so richtig in Fleisch und Blut übergegangen. Fast alle meine Zellen in meinem Körper dürften inzwischen einmal so den großen Austausch gemacht haben und doch mehr von Köln und vom Agnesviertel geprägt sein, als ich mir das manchmal so in meinen Abgrenzungsfantasien zugestehen mag.
Ist das denn ein gutes Gefühl?
Ja, doch, ist es. Also ich habe zwischenzeitlich immer mal gedacht, ich müsste aus dem Agnesviertel raus, aus Köln, weil mich diese Stadt so stresste und zermürbte. Ne, man geht raus und immer sind überall Menschen. Also hier, ne, das Agnesviertel, ein belebtes Viertel. Aber immer wenn ich irgendwo anders hinfahre oder so etwas, dann stelle ich doch fest, dass das Agnesviertel etwas hat, was ich doch sehr schätze, nämlich etwas sehr Dörfliches. Mal kurz noch zur Lage, ne, wenn ihr euch jetzt fragt, Krefelder Straße, wie jetzt Rhein, Rieler Straße, ich erkläre es eigentlich immer so auswärtigen vom Zug aus. Wenn man mit dem Zug nach Köln kommt, dann steht man oft auf der Hohenzollernbrücke. Und wenn man auf der Hohenzollernbrücke sieht, dann schaut man dann mal stromabwärts, also Richtung Düsseldorf quasi. Und dort sieht man dann irgendwo ganz hinten eine Kirche, die sieht aus, als hätte man ihr die Spitze geklaut. Die Agneskirche hat aber nie eine Spitze. Und zwischen Hauptbahnhof und Zoo liegt eigentlich dann das Agnesviertel. Da sieht man irgendwo auch die Agneskirche, also auf der linken Rheinseite, auf der französischen Rheinseite. Rechts ist ja Nierschelsig,
ja.
Preußen. Und und das ist so grob eigentlich so etwas, der Rhein ist die Begrenzung, dann eben zum Stadtauswärts, ne, dann kommen dann Riehl und Nippes, die innere Kanalstraße, die ist eigentlich eine noch heftigere Grenze, eigentlich fast als der Rhein, habe ich manchmal das Gefühl. Da strömt ja auch ständig der Autoverkehr. Ja, und das Agnesviertel ist relativ überschaubar, finde ich. Das persönliche Agnesviertel. Ich habe auch festgestellt, als du vorhin meintest, aha, Rieler Straße rein, dazwischen gibt es nämlich noch das sogenannte Villenviertel. Wo schon auch so einige prächtige Gründerzeitvillen stehen, aber eben auch viele Konzerngebäude, Bürogebäude. Viele davon stehen jetzt gerade leer.
Ja, denn, es wird gebaut.
Es wird viel gebaut. Also da verändert sich einiges. Mal gespannt. Also auch viel Wohnbebauung. Also die Büros oder die Oberfinanzdirektion beispielsweise ist weg. War auch immer ziemlich bestimmt auf dieser Seite. Aber unsere Seite ist ja mehr die, die sich so um die Agneskirche dreht. Und die Agneskirche ist ja schon so der Mittelpunkt des Viertels. Und auch akustisch. Also für mich war es ja immer erschütternd, wenn die Agneskirche mal schwieg, ne? Denn ich höre die Agneskirche eigentlich den ganzen Tag. Ich wache morgens eigentlich auf mit dem ersten Läuten um 6 Uhr. Ne? Das erste Läuten der Agneskirche. Über Nacht schläft sie ja auch. Und dann weiß ich, jetzt allmählich kannst du dich mal innerlich mit dem Tag befassen.
Ja, und ich finde, man kann das Agnesviertel schön entdecken, wenn man auf den, überblicken oder umfassen, wenn man auf den Turm der Agneskirche steigt. Die ist zwar öffentlich eigentlich nicht zugänglich, weil es verboten ist, weil es gibt eine Stelle, da muss man eine Leiter klettern und irgendeine Genehmigungs- oder irgendeine Behörde sagt, da muss man sich anseilen, was aus meiner Sicht aber Quatsch ist. Jedenfalls, manchmal steige ich darauf, manchmal nehme ich auch Leute mit, die sagen, mir ist das egal, ich will das jetzt mal sehen. Und dann steht, wenn man oben steht, sieht man den Aufbau von dem Agnesviertel und man sieht, wie strategisch gut diese Kirche einfach liegt. Die Kirche liegt an der Ausfallstraße, an einer der Ausfallstraßen, die von Köln Richtung Norden führt, die Neusser Straße. Logisch führt ja Richtung Düsseldorf und Neuss und ist eben eine alte römische Handelsstraße schon gewesen. Das heißt, diese Neusser Straße ist schon eine ganz, 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 ganz alte Straße und da wurde immer Handel betrieben. Und wenn du oben auf dem Turm stehst, siehst du, wie dass das ganz geschickt war von diesem Peter Josef Röckerath, der diese Kirche gestiftet hat, diese Kirche genau da hinzustellen, wo viele Straßen aufeinander, also zusammenführen. Also wenn man oben auf dem Turm steht, sieht man, dass eigentlich rund um die Agneskirche, das ist das so aus wie ein Stern. Und das ist die Neusser Straße, die Weißenburgstraße, die Iwaldistraße, dass die einfach, also dass die sich auf dem Neusser Platz treffen. Und so bildet der Neusser Platz, / Röckerathplatz mit der Agneskirche wirklich so ein tatsächliches Zentrum. Und das ist eigentlich eigentlich sehr schön, weil es dazu einlädt, sich zu versammeln, zu flanieren, sich zu treffen. Es gibt das Pico-Bütchen, wo die Menschen im Sommer sich ihre Getränke holen und dann auch auf dem Boden sitzen und so. Also
ja, da steht auch der öffentliche Bücherschrank, genau. Wo ich ja eine der Patentanten bin.
Ja, ein sehr erfolgreicher Bücherschrank, ja. Der immer sehr gepflegt wird und ich glaube wirklich auch einen großen Umsatz hat. Ne?
Es steht immer jemand dran. Also das Agnesviertel beherbergt offensichtlich viele Menschen, die lesen.
Ja.
Und deswegen ist dieser Bücherschrank also ein wirklich freudig angenommener und von allen auch irgendwie wohlgehüteter Treffpunkt. Und Umschlagplatz von Geschichten, Büchern, allem Möglichen. Also das finde ich richtig schön. Dann findet ja donnerstags immer der Ökomarkt statt, zu Füßen von Frau Agnes.
Genau.
Auch für mich immer ein regelmäßiger Anlaufpunkt. Und durch das Buch, die Geschichten aus der Heimbürokantine, habe ich jemanden hier im Viertel kennengelernt, der einen Gastroblog führt. Tartuffel.de, ein Magazin für Gastrosophie. Und wir gehen jetzt immer donnerstags zusammen auf den Markt. Und
ach,
das ist sehr schön. Und trinken noch im Anschluss einen kleinen Kaffee am Pico. Also das ist ein schöner neuer Punkt in meinem Wochenkalender. Ja, und Bütchen gibt es ja sowieso, die Bütchenkultur. Wir müssen auch unbedingt mal eine Folge über Bütchen machen. Das wünsche ich mir auch schon ganz lange.
Ja, auf jeden Fall.
Denn das ist schon etwas, was auch eine Stadt sehr prägt. Dieser stete Zugang und Treffpunkt der Nachbarschaft. Und dort gibt es hier am Pico-Bütchen auch immer noch so Crepes. Und man kann was essen, trinken und sich eben halt vor allem auch treffen. Es ist immer so ein bisschen, ich liebe ja diesen Blick auf diesen Platz, denn durch diese Häuser links und rechts, das sind wirklich so, man irgendwie macht mein Mikro heute immer so komische Geräusche. Bin ich das oder ist das Mikro? Wie auch immer. Also wenn ihr euch gewundert habt, ich versuche das jetzt mal hier gleichmäßiger reinzusprechen. Wirkt immer, finde ich, so ein bisschen wie Klein Paris, habe ich auch irgendwo gelesen, als ich im Vorfeld über das Agnesviertel was nachgelesen habe. Irgendjemand meinte auch, dieser Platz sei ein bisschen Klein Paris.
Naja, das muss schon, war bestimmt ein Kölner oder eine Kölnerin, weil die Kölner sind ja die selbstverliebtesten Menschen der Welt.
Wohl wahr. Aber gut, es liegt auch ein bisschen an den Platanen, da fängt ja die Weißenburgallee an.
Ja, das stimmt.
Die runterführt, dort finden auch immer mal im Sommer Buhl-Turniere statt, also was heißt Turniere, man spielt Buhl und trinkt dazu natürlich Rosé, wenn ich das so richtig beobachten konnte, dann geht man durch diese Platanenallee runter, rechts liegt dann das Café Elefant, das ist auch eine Institution hier im Viertel und unten am Ende der Weißenburgallee, da ist dann das Restaurant Weißenburg, für mich auch sentimental besetzt, denn dort hatten der Mann und ich unser erstes Rendezvous.
Oh.
Ja.
Geht ihr denn dann zum Jahrestag oder so dann auch hin, um sich dessen zu erinnern?
Oh, wir sind ganz schlecht da drin. Also ehrlich gesagt kann sich niemand mehr daran erinnern, wann das war. Geschweige denn, ab und zu müssen wir wirklich mühsam rekonstruieren, welches Jahr es war. Also wir feiern jeden Tag.
Ja, das ist auch schön.
Da sind wir einfach beide ganz schlecht drin. Ich kann mich noch ganz gut an dieses Treffen erinnern, weil wir auch festgestellt haben, dass wir gerade zu dem Zeitpunkt, er las eigentlich eins meiner Lieblingsbücher zu diesem Zeitpunkt. Jahre später hat er mir dann mal gesagt, dass er das damals gar nicht so gut fand, aber in dem Moment hat er es aus strategischen Gründen verschwiegen, finde ich dann auch verzeihlich.
Ja. Und sehr ehrlich und ja. Wunderbar.
Conny Palm übrigens, Die Freundschaft, falls jemand sich jetzt fragt, welches Buch war es denn? Nun ja. Ja, das Agnesviertel, das ist so in die Richtung, ne? Das ist also quasi so schräg Richtung Rhein, ne? Aber da kommt man dann erst noch auf die vielbefahrene Rieler Straße. Früher war hier ja übrigens ein Kappesfeld, also ein Kohlfeld,
genau,
wo die Agneskirche draufgebaut wurde, denn das Viertel ist noch recht jung.
Genau, und es gibt sogar noch Fotos, wo die Agneskirche von Kohlköpfen umgeben ist. Ich habe schon einige gesehen und das kann man dann kaum glauben. Ja, das Agnesviertel ist ein sehr junges Viertel und das ist so, vor etwas mehr als 100 Jahren war klar, die Stadt platzt aus allen Nähten. Und das Eigelsteintor war eines der Stadttore der Stadt. Und es war klar, wir kommen mit dem Platz nicht mehr aus. Und dann hat sich die Stadt eben vergrößert, eben auch in die Neustadt Nord, so heißt das im Beamtendeutsch, die Neustadt Nord, die umfasst jetzt nicht nur das Agnesviertel, sondern das geht, wenn ich mich recht entsinne, bis runter ins belgische Viertel, das heißt, glaube ich, auch noch Neustadt Nord. Und genau, und da waren tatsächlich vor 150 Jahren noch Kappesfelder, Gemüsefelder, Kartoffelfelder. Und jetzt kommt der Peter Josef Röckerath ins Spiel. Wir müssen mal eine Folge machen, wo wir das Ganze nochmal historischer angehen, wo wir uns mal einen Agneskirchen-Experten holen,
ja,
der die ganzen Anekdoten erzählen kann oder so. Aber jetzt mal ganz grob gesagt, Peter Josef Röckerath kommt. Man würde heute sagen, und ich weiß, wenn jetzt Peter Josef Röckerath Fans zuhören, wenn die sagen, so kann er das aber nicht sagen. Aber ich finde schon, der Peter Josef Röckerath hatte etwas von dem, was man heute einen Investor nennen würde. Also er hatte Geschäftssinn und er hatte schon kapiert, dass man da Geld verdienen konnte. Er hatte nämlich Agnes Schmitz geheiratet, seine zweite Frau. Und Agnes Schmitz, der kölscheste aller kölschen Namen, natürlich Schmitz, die hat Grundstücke mit in die Ehe gebracht. Und der Peter Josef Röckerath hat gedacht, mit diesen Grundstücken kann man etwas anderes machen, als Kartoffeln und Kappes zu pflanzen. Und er hat begonnen, diese Grundstücke zu erschließen. Und da ist er dann darüber natürlich auch zu einem gewissen Vermögen gekommen. Und irgendwann hat er gedacht, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, was braucht ein neues Viertel, was braucht eine Neustadt Nord, um noch attraktiver zu sein, damit die Leute sagen, jawohl, in diesem Viertel möchte ich leben. Und heute, wie gesagt, kaum noch zu verstehen, hat er gesagt, wir brauchen eine Kirche. Denn da, wo eine Kirche ist, haben sie Leute nicht weit zum Gottesdienst. Und dann hat er die Pläne für diese Kirche sich überlegt. Und diese Entstehungsgeschichte ist auch ganz schön interessant. Man müsste sie mal viel ausführlicher erzählen, jedenfalls, wie das so ist bei Menschen, bei Männern vor allen Dingen, die den Narzissmus auch nicht ganz fremd sind, hat er gesagt, naja, also diese Kirche soll nicht irgendwie heißen, sondern sie heißt wie meine Frau, nämlich Agnes Schmitz, also wird diese Kirche Agneskirche heißen. Und das Unglaubliche eigentlich ist ja, dass diese Agnes Schmitz den Namen nicht nur der Kirche gegeben hat, sondern das ganze Viertel, jedenfalls bis zum belgischen Viertel ungefähr, dann eben das den Namen Agnesviertel bekommen hat.
Ja, und in Köln ja nicht Agnesviertel, sondern Agnes.
Agnes, genau. Ja, richtig. Ja,
denn da wird ja immer noch so ein N dazu gemischt, damit es nicht so hart klingt. Deswegen Agnes. Das ist das Agnesviertel. Und es wird immer so romantisch verklärt dargestellt. Aber ich glaube auch, dass der Röckerath einfach ein sehr ehrgeiziger und gewiefter Mensch war. Es ist auch so, dass die Agneskirche die zweitgrößte Kirche in Köln ist.
Ja.
Und ich finde das ganz interessant, weil du gerade vom Eigelsteintor sprachst. Dahinter ist ja der Kunibert, dann ist die Ursula da, also die Kirchen. Und der Kunibert beispielsweise ist ja auch eine von den 12 romanischen Basiliken in Köln. Es ist ja immer verrückt, alle gucken auf den Dom, auf die gotische Kathedrale, aber eigentlich ist Köln ja die Stadt der romanischen Kirchen.
Ja.
Es gibt also wirklich viele schöne romanische Kirchen, Romanik, für die, die sich jetzt fragen, frühe, also so 11. bis 12. Jahrhundert, ich glaube, Kunibert wurde Anfang des 13. Jahrhunderts erbaut und von Kunibert aus ging halt auch viel los, was hier so eigentlich die Erschließung des Feldes zwischen Eigelstein und, ich glaube, Nippes oder, also alles, was so jenseits lag und dazwischen Felder. Übrigens hatte ich auch erfahren, weil hier auch die alte Heerstraße, diese alte Römer-Liebesstraße von den Römern herging, es gab hier wohl auch mal ein Gräberfeld von den Römern, wo auch viele bei den Bauarbeiten viele Relikte gefunden wurden, auch Grabbeigaben und weiß der Himmel was. Also ein interessantes Gebiet, ein ganz junges Viertel. Wenn man mal im Internet guckt, findet man auch viele Bilder, wo man so sieht, da war einfach nichts, also Felder. Mhm. Eben, Menschen, die mit ihren Karren da rumfuhren. Ja, und dann kam die Gründerzeit im 19. Jahrhundert. Köln erlebte einen großen wirtschaftlichen Aufschwung. Ohnehin hatte das Land plötzlich viel Geld, denn es gab ja einen Krieg 1871 gegen die Franzosen. Und Deutschland hat da ja gut abgeschnitten und hatte reichlich Reparationen eingesackt. Das heißt, viel Geld war da und das wurde investiert.
Genau.
Ja, in Industrialisierung, in Wohnbauten. Und das Agnesviertel hier gab es eben dann auch viele so alte Gründerzeithäuser, sieht man auch noch. Also natürlich wurde im Krieg viel beschädigt. Teilweise wurde viel aufgebaut, aber
manches auch rekonstruiert.
Manches rekonstruiert. Auch das Haus, in dem ich lebe, unsere Etage war noch intakt, aber alles oben drüber, alles ab der ersten Etage war Schutt, das merkt man auch, wenn wir die Bohrmaschine in die Wand versenken, wir wissen nie, was sich dahinter verbirgt.
Ja.
Denn alles, was einfach übrig war, das wurde einfach in die Wände gehauen. Ja, das heißt, die Zeit hat ja Köln auch viel gekostet. Nicht nur Gebäude, sondern man sieht es auch im Agnesviertel, überall auf den Straßen sieht man überall Stolpersteine. Viele Menschen sind haben diese Zeit nicht überlebt, sind ermordet worden, verschleppt worden oder sind geflüchtet. Etwa auch Hilde Domin, die nämlich auch hier in Agnesviertel geboren wurde. Eine der bedeutendsten deutschsprachigen Schriftstellerinnen überhaupt, auch jüdischer Herkunft. Das heißt, sie ist eigentlich erst zum Studium weg und ist dann nie wiedergekommen. Und ja, Hilde Domin Nach ihr wurde hier ein Park benannt, und zwar am Rosengarten.
Genau. Ein wunderschöner Park eigentlich, mit einem sanften Hügel. Es geht auch mal runter zu einem Spielplatz. Am Fort 10, der ja den Rosengarten beherbergt. Und die Forts in Köln spielen hier eine eigene Rolle, nämlich als Stadtbefestigung, als Wehrbefestigung von den Preußen. Genau, und hier gibt es eben eine der größten Anlagen, glaube ich, die es noch gibt. Und es wird gerade eine Ausschreibung gemacht, was passiert mit dem Fort 10. Und es gibt ein paar Investoren, die sich vorstellen können, dass Fort 10, was das Fort X, das Fort 10, ich weiß gar nicht, wie man es genau sagt, Fort X, Fort 10, egal, die sich überlegen können, da etwas draus zu machen, weil es ist schon sehr, es müsste mal was dran gemacht werden, sagen wir mal so. Ja, und da sind alle sehr gespannt, was wird daraus.
Ja gut, die Stadt Köln geht ja häufig nicht so besonders pfleglich mit seinem Erbe um. Das ist ja eigentlich schon einzigartig, diese preußische Befestigungsanlage in Köln, und es passiert eigentlich wenig damit. Also manche von diesen ehemaligen Forts sind halt in Händen von Karnevalsvereinen oder sonstigen Initiativen und Vereinen, und hier ist es einfach so, dieses Fort zerfällt und zerbröckelt einfach seit Jahren. Es gab zwischendurch mal den singenden Biergarten darin, das war immer sehr schön. Aber ansonsten, es gab mal Kino hinter dem Fort, in dem Graben, der hinter dem Fort ist. Aber insgesamt ist es einfach ein Ort, der in einem doch sehr unglücklichen Zustand ist. Und jetzt will es die Stadt loswerden, weil es einfach nicht so richtig was damit anzufangen. Und das finde ich eigentlich auch sehr bedauerlich. Ne, denn gerade auch vor einem Investor kann man eigentlich eher nur misstrauisch sein. Es gibt auch einen Verein oder eine Initiative, die sich das Ganze vorstellen können. Wir können gespannt sein, wie das Ganze so weitergeht. Aber das ist ja sozusagen der eine Teil des Agnesviertels. Dahinter fängt dann schon so die innere Kanalstraße an, die hört man dann auch schon so rauschen. Rosengarten ist momentan auch geschlossen, er macht im Mai wieder auf. Also über den Winter haben die Rosen dann mal Ruhe vor uns. Aber wirklich toll. Ja. Übrigens auch eng mit der Geschichte von Konrad Adenauer verknüpft, der nämlich ein großer Rosenfreund war und dafür gesorgt hat, dass dieses Areal auch mitsamt dem ganzen Grüngürtel erhalten wurde. Sicherlich kein ganz unumstrittener Mensch, aber in der Hinsicht hat er wirklich was Gutes bewirkt. Ja, das vor dem Rosengarten, vor dem Fort 10 ist eben der Hilde-Domin-Park. Dahinter geht so ein Landpark in den sogenannten, wo auch das Eis- und Schwimmstadion ist. Und wo immer ganz fleißig Fußball gespielt wird von allen möglichen Freizeitkickern und Kindern. Also alles, was irgendwie hinter dem Ball herrennt, auch Hunde.
Ja, das kann ich bestätigen. Ja.
Und da kommt man eigentlich so hinten, Weinmuseum. Das kennen vielleicht die Menschen, die so von der Autobahn kommen. Da sieht man es, das ist so die äußerste Begrenzung. Und da ist eigentlich das sogenannte Gerichtsviertel endet da. Also es gibt noch dieses Oberlandesgericht. Lustigerweise von Heinrich Böll immer das Schloss genannt.
Ja.
Das ist ja auch wirklich sehr, ja. Ja, Heinrich Böll, ja auch jemand, der lange hier im Agnesviertel gelebt hat.
Genau, in der Hülchrather Straße.
Ja. Und der sich etwa über die Autofizierung in den 60er, 70er Jahren auch immer sehr beschwert hat, denn die Autostadt Köln, die wurde wacker ausgebaut. Und das wiederum zeigt sich ja gut am Ebertplatz. Ebertplatz, man könnt ihr vielleicht kennen, denn der Ebertplatz war aus ganz unterschiedlichen Gründen auch immer in den Medien. Der Angstraum.
Ja, genau. Ja, also der Ebertplatz ist ein typisches Beispiel dafür, was halt in den 60er Jahren dominiert hat, nämlich das Auto, und dass die Stadtplanerinnen und Stadtplaner damals vor allen Dingen einen Fokus drauf hatten, dass Menschen schnell in die Stadt hineinkommen, um einzukaufen, um ihre Arbeitsplätze zu erreichen. Also man hat die Stadt sich sozusagen dem Auto untergeordnet. Und das war in Köln ja auch möglich, weil viel kaputt war, weil einfach der Raum war, weil Schutt weggeräumt war und weil einfach die Möglichkeit war, sich auszubreiten und Neues auszuprobieren. Und ich finde immer, beim Ebertplatz wird das besonders deutlich. Also, dass die Hauptrolle spielen die Autos, die diesen Ebertplatz von allen Seiten umkreisen. Und die Nebenrolle spielen die Menschen, haben die Menschen gespielt, die gar nicht mehr ebenerdig über den Ebertplatz gehen konnten, sondern die eine Treppe runtergehen müssen. an den Ebertplatz quasi im Keller zu durchqueren und an der anderen Seite wieder Treppen hinaufsteigen müssen, um dann am Eigelstein rauszukommen. Im Prinzip ist dasselbe. Im Prinzip, wenn man dann, wenn die Menschen sich ostwärts bewegen, also Richtung Rhein, auch da kann man unter der Straße hergehen und kommt dann an diesem wunderschönen Platz Park raus, der, wo früher ja auch mal ein kleiner Hafen war, habe ich mir sagen lassen. Und aber dieser Ebertplatz, wie gesagt, ist ein autodominierter Platz. Und jetzt leben wir natürlich in anderen Zeiten und uns geht das allen auf die Nerven, dass man da sein Wort nicht versteht und dass es da so laut ist. Abgesehen davon ist der Ebertplatz natürlich ein Beispiel für Brutalismus, also für diese Betonarchitektur, die ich persönlich gar nicht so verwerflich finde, weil es gibt ja noch diese wunderschöne Gertrudkirche, die auch zur Agnespfarrei dazugehört. Ein Kleinod des Brutalismus, würde ich sagen, also zum Rhein verlieben. Aber der Ebertplatz ist natürlich auch ein architektonisches Beispiel für Brutalismus und das, glaube ich, ist den Kölnerinnen und Kölnern dann doch schwer gefallen, in einer Stadt, die von den Römern beherrscht war, die eine ganz andere Architektur hatte vor dem Krieg. Und die Kölnerinnen und Kölner, glaube ich, haben sich immer schwer getan mit einem Teil der Architektur, mit dem Ebertplatz besonders. Aber Ebertplatz beginnt sich etwas zu ändern und es hat sich auch schon vieles geändert. Es gibt eine Initiative von Künstlerinnen und Künstlern, von anderen Interessierten, von der Feuerwache, von anderen NGOs, die hier halt tätig sind. Die haben sich zusammengetan und versuchen, diesen Platz ja in einer Selbstbestimmung zu gestalten und zu verbessern, die Aufenthaltsqualität zu verbessern. Man hat diese kinetische Wasserinstallation seit ein paar Jahren wieder instand gesetzt. Das war ja auch so eine Kölner Unart. Da geht was kaputt, dann bleibt es kaputt. Und irgendwann, nach 30 Jahren, hat man gedacht, ach, lass es uns doch mal reparieren. Und jetzt merkt man, wie schön das eigentlich ist, dieser Brunnen. Und nach haben Menschen in viel Eigeninitiative dann doch da etwas gemacht. Es gibt Galerien, es gibt eine Initiative, die sich um die Blumen kümmert, die im Sommer die Beete sozusagen pflegt und so weiter und so weiter.
Ja, war für über Jahre hinweg auch immer so ein großer Anlaufpunkt für mich, die Kunsträume unter dem Ebertplatz. Es war so, als der Ebertplatz damals geschaffen wurde, der ist schon auch außerordentlich für den Brutalismus, weil er der einzige brutalistisch gestaltete, also brutalistisch gebaute Platz ist, den es in Deutschland gibt. Also es wird ja immer gewitzelt, ne? Soll der Ebertplatz wirklich Denkmal werden? Weil Menschen verknüpfen mit Denkmal immer etwas, was sie als schön empfinden und vergessen ganz, dass etwa auch sowas wie diese hübschen Fachwerkhäuschen, die mancherorts als Denkmal gelten, auch in gewissen Zeiten auch als hässlich empfunden wurden und abgerissen wurden, weil man wollte mit diesen alten, muffigen, düsteren Häusern nichts zu tun haben. Und heute empfinden wir Städte, in denen Fachwerkhäuser stehen, als ungemein pittoresk und hübsch.
Ja.
Brutalismus ist vielleicht noch zu nah dran. Das ist so 1960er bis 1980er, ne, wo also ganz viel damit gebaut wurde, geht auch zurück. Ne, Brutalismus, denkt man, ah, brutal, das stimmt gar nicht. Geht zurück auf einen Begriff von Corbusier, dem französischen Architekten, und Béton Brut. Und Brut meint halt rau, herb, ehrlich, also natürlich auch roh, ne, weil es kennzeichnet den Brutalismus dieser rohe Beton. Und das sieht man eben am Ebertplatz genauso gut wie an der St. Gertrud von Gottfried Böhm. Und die bringen schon auch eine eigene Ästhetik mit. Also ich mag den Brutalismus wirklich sehr gern, weil er auch einfach nochmal so die Form in den Vordergrund stellt. Ne? Also es ist jetzt eben natürlich nichts irgendwie mit so hübschen, es ist nicht hübsch, aber es hat auch ja eben so etwas Ehrliches und Raues. Und es wird im Ebertplatz ganz toll aufgefangen, finde ich, durch die Vegetation, durch die Flora, die es da gibt. Und die ist schon auch außerordentlich. Das habe ich auch durch die Initiative am Ebertplatz erst erfahren. Da wachsen also 26 unterschiedliche Bäume, die einfach auch für einen ganz tollen, eine ganz tolle Biosphäre mitten in der Stadt führen. Hm. Und das ist schon irre. Das ist wirklich wie eine Insel, ne? Der Ebertplatz, der so in diesem rauschenden Verkehr liegt. Ja. Und du meintest gerade, das ist so laut da, finde ich manchmal gar nicht. Ich finde, wenn man auf dem Ebertplatz ist, dann bekommt man zwar mit, dass drumherum der Verkehr rauscht, aber es ist schon auch ein Ort, den ich als sehr friedlich empfinde. Und vor allem ist es ein Ort, wo man eigentlich niemanden stört. Das fand ich auch mal sehr schön mit den Kunsträumen. Ne? Das waren auch so die Zeiten, wo die Leute, die beispielsweise das Labor am Ebertplatz betrieben, alle noch etwas partyversessener waren. Ne? Da wurden auch wirklich auch gerade zur Eröffnung der Art Cologne immer fulminante Partys gefeiert. Ne? Da waren manchmal hunderte, tausende Menschen. Also wenn da was los war, man hat niemanden gestört. Inzwischen geht es ein bisschen beschaulicher zu. Das liegt auch mit dieser Verbürgerlichung des Ebertplatzes zusammen. Da hat das Subversive nicht mehr so viel Raum, was einfach jahrelang dort vorgeherrscht hat. Und das Subversive kann eigentlich nicht neben dem Bürgerlichen gut funktionieren. Das, da findet einfach so eine... Ja, vielleicht eine Gentrifizierung auch der Kunststadt, aber insgesamt ist es einfach ein viel wirtlicherer Platz geworden, nicht zuletzt auch durch den Gastro-Container.
Ja, und
flammendes Plädoyer für den Ebertplatz, ich mag ihn wirklich gern.
Und nicht zuletzt eben auch dadurch, dass Bürgerinnen und Bürger gesagt haben, wir wollen diese Stadt nicht sich selbst überlassen. Und bevor niemand was macht, machen wir was. Und ehrlich gesagt, diese Berichterstattung, die es da gab, bis nach Kanada, was weiß ich, was hat der Dame, der Bezirksbürgermeister erzählt, von wo er damals überhaupt angerufen wurde, aus der ganzen Welt und was denn am Ebertplatz los wäre. Ja. Man muss für die Hörerinnen und Hörer erklären, dass es natürlich auch Kleinkriminalität gibt am Ebertplatz. Natürlich gibt es, da werden da Drogen verkauft. Natürlich gibt es da auch Gewalt. Aber als dann vor 2, 3, 4 Jahren vom Angstraum gesprochen wurde, dachten halt Menschen am anderen Ende der Welt, in Köln bist du nicht mehr sicher. So. Und das war natürlich totaler Quatsch.
Ja, ich meine, wir sind hier in der Großstadt, das darf man nicht vergessen. Das ist schon so etwas, was das Agnesviertel für mich auszeichnet. Es ist sehr dörflich oder ich empfinde es halt sehr dörflich. Es ist auch so, nach diesen über 20 Jahren, in denen ich mich jetzt hier im Agnesviertel aufhalte, in dem ich hier lebe, ich trete auf die Straße und ich treffe immer irgendwen, mit dem ich dann einen kleinen Schwatz halte oder man grüßt sich oder man kennt sich zumindest. Hm. Ich empfinde auch einfach eine große nachbarschaftliche Hilfe hier, ne, wenn irgendetwas ist. Das fängt bei uns im Haus an, aber das ist eigentlich auch so, wenn man aus der Tür tritt. Man guckt auch aufeinander, ne, wenn jemand verloren wirkt. Ich erinnere auch an die junge Frau, die jetzt im Sommer immer wieder hier an den Ecken stand, wo man dachte, was ist mit ihr? Ne? Also es haben sich direkt Menschen formiert, die sich überlegten, gut, wie können wir da in irgendeiner Form würdevoll helfen? Müssen wir helfen? Kriegen wir das irgendwie raus? Also da merkt man schon, diesen Geist gibt es hier im Viertel. Aber es ist immer noch Stadt. Das heißt, ja, es ist erschütternd, wenn ein Mensch ums Leben kommt, wenn ihm gewaltsam das Leben genommen wird, was er eben zweimal auf dem Ebertplatz geschehen ist, im Zusammenhang mit der Drogenkriminalität. Ich kriege das Wort kaum raus. Es ist auch so, auch ich bin schon belästigt worden, wenn ich alleine von der U-Bahn nach Hause gehen wollte. Das ist nicht schön, das erlebe ich aber auch in anderen Städten. Hm. Ich will das nicht beschönigen, aber es ist einfach immer noch, wir leben hier in einer Großstadt.
Ja, und wie gesagt, nochmal, was das Tolle war und eigentlich immer noch ist, dass die Bürgerinnen und Bürger gesagt haben, Wir zeigen jetzt nicht immer auf die Stadt. Also es gibt genug Gründe, auf die Stadt zu zeigen und zu sagen, hör mal, jetzt reißt euch doch mal zusammen, es macht doch mal irgendwas oder so. Aber ich finde dieses bürgerliche Engagement, was da damals auch sehr, sehr gesteuert und gefördert wurde durch die alte Feuerwache, durch das Bürgerzentrum, was es hier nämlich auch noch gibt, das ist, finde ich, schon sehr ehrenwert. Und das ist, glaube ich, schon auch etwas, was jetzt nicht nur das Agnesviertel auszeichnet. Du hast schon ein paar Mal gesagt, das Agnesviertel ist ein Dorf. Und die Menschen, die Köln nicht so gut kennen, denen muss man einfach mal sagen, Köln ist ein Zusammenschluss von Dörfern.
Ja.
So, und ich hätte mir das, als ich ins Agnesviertel gezogen bin, habe ich gedacht, naja, aber wenigstens hier ist es doch so ein bisschen modern oder so. Ja, wenigstens hier im Schatten vom großen Dom, ja. Nein, ist es überhaupt nicht. Also hier ist es nicht, letzten Endes nicht anders als in Longerich oder, ja, vielleicht ein bisschen anders als in Longerich. Nichts gegen die Longericherinnen und Longericher. Aber vom Prinzip her hast du schon recht. Es ist hier ein Dorf und deswegen gibt es hier beides. Es gibt die Anonymität der Stadt, aber ich merke und bin oft bass erstaunt, wie ich, das habe ich auch schon mal erzählt, auf der Straße angequatscht werde. Also, dass mich Leute sogar mit Namen ansprechen und so weiter. Und dann gucke ich die an und denke, hör mal, woher kennst du mich? Ja, so.
Naja, gut, dann bist du aber auch hier lokal prominent.
Ja, ja, okay, aber ja, ja, aber das darf man auch nicht überbewerten, finde ich. Also so, und also es gibt beides. Ja, es gibt dieses, lass mich bitte in Ruhe. Aber es gibt auch das, was du sagst, das kann ich bestätigen. Das fand ich, war auch ein großes Fund in der Corona-Zeit, dass die Menschen oder dass viele Menschen sich auch nicht aus den Augen lassen und irgendwie merken, hier gehört es eben auch dazu, sich nicht aus den Augen zu lassen. So.
Weil du gerade das Bürgerzentrum, die alte Feuerwache ansprachst, also die sollten wir auf jeden Fall noch erwähnen, denn auch das, zum einen geht es ja selber auch aus einer ähnlichen Initiative hervor wie der Ebertplatz. Also eigentlich sollte, ne, das war früher wirklich die Hauptfeuerwache hier von Köln. Dann ist die umgezogen, dann gab es kurzzeitig irgendwie die Idee, da ein Schwimmstadion irgendwie hinzubauen, was irgendwie aus heutiger Sicht irgendwie komplett absurd klingt. Und dann gab es aber eben eine junge Bürgerinitiative, die sich dafür eingesetzt haben, dass dort, das war so, ich glaube, wann war denn das? Das war in den 70ern noch, ne? Dann gab es so diesen Geist der 70er, 80er Jahre, dieser auch sozialistische Geist, ne? Dass dort doch ein soziokulturelles Zentrum entstehen könnte und sollte. Und die Stadt war erst ganz skeptisch, aber jahrelanges Engagement, jahrelanger Protest, insistieren hat geholfen. So dass irgendwann ja auch die Stadt davon überzeugt war, dass es eine gute Sache ist, dass dort ein Bürgerzentrum entsteht. Und das steht bis jetzt in diesem wunderschönen Industriedenkmal der alten Feuerwache. Und das ist ein wunderschöner, geschützter, mit einer Mauer geschützter Ort mit Biergarten. In den Mitte der 80er wurden da auch Platanen gepflanzt, die einfach da auch Schatten geben. Und das ist ein Ort von Menschen für Menschen und das atmet der einfach ganz hartnäckig aus.
Ja.
Allen Zeitläuften und allem Zeitgeist zwischendurch auch widersprechend. Es gab nämlich immer Investoren, die auch immer so ihre gierigen Finger ausgestreckt haben nach der alten Feuerwache, denn es ist ein Filetstückchen hier im Viertel von der Lage her. Aber dieser Ort wurde bis heute erfolgreich verteidigt und
ja, und das Tolle daran ist eben, dass die Feuerwache Raum gibt für alle möglichen Initiativen. Also ich finde, wer sich da mal mit Menschen unterhält, was ich hin und wieder tue, weil ich da im Beirat bin, einfach mal fragt, was gibt's denn hier so, der wird bass erstaunt sein, welche politischen, kulturellen und alle möglichen Gruppierungen von Feministinnen über keine Ahnung, also die ganze Bandbreite, die man sich vorstellen kann, finden da einen Ort und können sich da organisieren, ne, über Naturschutz, also alles Mögliche.
Ja.
Und das finde ich immer sehr, sehr beeindruckend, weil ich immer mehr merke, dass das natürlich etwas ist, was sagen wir mal, das soziale Klima, was für das soziale Klima einer Stadt auch unglaublich wichtig ist. Also wenn man diesen Idealismus nicht mehr hätte von Menschen, die Ideen haben und Ideen auch weiterverbreiten wollen und sich so vergemeinschaften wollen, dann wäre, ja, das wäre ganz schrecklich. Und man kann nur hoffen, dass das so bleibt. Weil auch Bürgerzentren verändern sich natürlich, auch in Köln. Aber ich hoffe, dass diese Glut sozusagen in der alten Feuerwache erhalten bleibt. Das fände ich sehr wichtig.
Ja, ich habe ja den Eindruck, dass das in den letzten Jahren nochmal aufgeflackert ist, weil es ja insgesamt auch hier zumindest im städtischen, im urbanen Raum so in der Luft liegt, ne, dass Menschen den öffentlichen Raum wiederentdecken und auch sich dafür einsetzen. Der Ebertplatz, finde ich, ist auch ein ganz gutes Beispiel dafür. Auch der Tag des guten Lebens, der hier von der Agora auch in verschiedenen Stadtvierteln stattgefunden hat, unter anderem auch im Agnesviertel.
Ja.
Und das hinterlässt alles so seine Spuren. Und die Feuerwache ist da schon ein wichtiger Ort, denn dort etwa findet man auch für ganz kleines Geld Infrastruktur und Räume, wenn man, egal ob man als Einzelperson oder mit einer Initiative, mit einem Verein einen Ort sucht, dort findet man ihn. Und gut, ist einfach auch sowieso regelmäßig ein Treffpunkt, zumindest in den in den Monaten, in denen man auch ganz gut sich draußen aufhalten kann, wenn der Flohmarkt stattfindet.
Ja.
Ne, großer Treffpunkt immer. Aber da auch den Biergarten, dann gibt es da eine kleine Gastronomie, wo man etwa auch mittags einen günstigen Mittagstisch bekommt. Also es ist ein wichtiger Ort des Miteinanders und ein Ort, der alles, also sich immer wieder überlegt, wie kann man Menschen in ihrer Selbstbestimmtheit ermuntern, was brauchen die, was können wir tun? Und du hattest in einer der letzten Folgen auch von dem Menschen gesprochen, der vor gar nicht so langer Zeit gestorben ist und der als Geschäftsführer?
Ja, als Vereinsvorsitzender.
Vereinsvorsitzender, genau. Es ist ja ein Verein, natürlich. Die alte Feuerwache so aus dem Hintergrund heraus ganz tief geprägt hatte. Sagst du mir nochmal seinen Namen? Ich hatte ihn leider vergessen. Du kommst auch gerade nicht drauf.
Hm. Robert Strauch.
Ja, natürlich, Robert Strauch. Ja, das sind so Menschen, die das Agnesviertel ganz tief prägen. Aber man, ne, ich erwähnte es gerade schon, auch Peter ist nämlich so jemand. Weil gerade läuft nämlich wieder eine Aktion, die für mich so irgendwie auch den Geist des Agnesviertels auf eine ganz bezaubernde Art und Weise ausatmet. Denn unten an der Agneskirche steht Ton.
Genau, da steht eine Kiste mit Tonklumpen und wir haben drei Bretter drapiert, also Eichenbohlen. Das soll und wird die Fädelskrippe werden. Das heißt, du kannst da hingehen, dir einen Tonklumpen mit nach Hause nehmen und dann kannst du daraus eine Figur modellieren oder zwei oder drei. Es gibt keinerlei Vorgaben, wie groß die Figur sein soll, wie viele Figuren oder gar was die Figur darstellen soll. Und der einzige Wunsch ist, wenn die Figur fertig ist, bring sie dahin und stell sie dazu. Und jeden Tag wächst die Krippe. Also wir haben am Samstag damit angefangen und in der Nacht zum Montag standen schon die ersten Figuren da. Also es gibt schon eine Katze, es gibt schon einen Hund, ein Stück Brot liegt schon da, ein Hirte und das finde ich einfach großartig. Ja, wir machen das jetzt zum dritten Mal. Wir haben in der Corona-Zeit damit angefangen, weil gar nichts möglich war und Gottesdienste ausgefallen sind und so, und wo ich dann irgendwie im Advent dachte, das ist doch schrecklich, dass die Leute kommen nicht zur Kirche und können die, wir haben in der Agneskirche auch noch eine ganz, ganz tolle historische Krippe, die Leute kamen halt nicht so richtig vor die Tür, dann trauten sich nicht in die Kirche reinzugehen, die Kirche war auch nicht immer offen. Und dann habe ich gedacht, da muss man was machen, da muss die Krippe rausgehen. Und so diese Form der Beteiligung fand ich dann auch irgendwie interessant. Also dass man das Ganze niederschwellig macht, dass man sagt, wir machen jetzt keine Workshops, da muss man sich nicht treffen oder so, sondern wir sagen einfach, nimm dir was, mach was draus und bring es wieder. Und sowas finde ich schon toll. Ja.
Und das funktioniert halt. Und das ist so einfach etwas, was, ohne dass ich mich jetzt beteiligt hätte, ich irgendwie auch immer, wenn ich dachte, ah komm, jetzt machst du doch mit und dann war gerade kein Ton da und dann dachte, ja komm, machst du halt nicht. Aber ich habe es immer besucht und mir angeguckt, was gibt's denn für neue Figuren und was erzählen die mir eigentlich auch so über die Nachbarschaft.
Ja.
Man merkt einfach, wie frohgemut einfach so die Nachbarschaft da dran geht. Also mit ganz viel Feinsinn und mit mehr oder weniger künstlerischem Talent. Das ist auch völlig egal, weil man sieht auch, ne, da sind Menschen dabei, die sind gewohnt, mit Ton umzugehen und andere zeigen mehr so kleine so Homunkuli, ne? Und das ist einfach so rührend und schön und alle gehen so pfleglich damit um.
Ja,
das ist einfach so etwas, was ich ganz berührend finde.
Und ich finde diese Beteiligungskultur halt toll. Ich meine, du machst das mit dem Bücherschrank, das ist ja auch eine Form von Beteiligungskultur. Ja. Und es gibt ja neuerdings viele, viele Initiativen bei uns. In der Nachbarschaft ist jetzt The Good Food eingezogen, wo ich sehr, sehr glücklich bin. Also das ist ja auch ein idealistischer Haufen von Menschen, die sich auf die Fahne geschrieben haben, sich um abgelaufene und Lebensmittel zu kümmern und um Lebensmittel, die nicht mehr verkauft werden und so. Und ich finde das toll. Also das ist ja auch eine Form von Beteiligung und Idealismus. Und das ist einfach großartig.
Oder die ringsum bei den Bauern auf die Felder gehen und nochmal nachernten.
Ja.
Das erzählte mir nämlich bei den Marktschwärmern, der vom Gemüsehof Steiger, dass die von Good Food da waren und sind nochmal übers Möhrenfeld gegangen und haben eben die alles, was von der Erntemaschine und von dem Gemüsehof nicht geerntet wurde, geerntet. Und so kommt beispielsweise auch der Kappes wieder zu Agnes zurück.
Dann kommt der Kappes wieder, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Genau, ja. Der Kappes kommt zum Agnesviertel zurück. Boah, da mache ich eine Morgenandacht zu. Ja. Das ist ein tolles, tolles Ding, ja. Ja. Ja, und vor allen Dingen das Beste ist ja, die verschenken das ja im Prinzip. Also das Prinzip ist ja, du kannst dann Geld geben, macht natürlich auch jeder.
Ja, man gibt das, was möglich ist und was man als nötig empfindet.
Das, was, ja. das Gemüse einem wert ist, so. Ja. Und das ja. finde ich, mir haben schon Leute gesagt, nee, da gehe ich nicht hin, die müssen doch sagen, was das kostet. So, und dann habe ich gesagt, ja, aber andersrum ist doch auch eigentlich interessanter, dass du mal für dich klären musst, was ist mir das eigentlich wert?
Ja? Ja, und vielleicht gibt man halt auch was, weil man, also gibt man mehr, als es vielleicht einem wert ist, weil man dadurch quersubventioniert, dass andere Menschen eben nichts dafür bezahlen können in dem Moment. Und das ist einfach eine ganz niederschwellige Form von Teilhabe, ja, aber auch eine sehr würdevolle.
Weißt du, ich denke dann oft drüber nach, ich gehe da vorbei und dann habe ich auch schon gesehen, diese Kiste mit den Möhren, die vom Feld gekommen sind, die offensichtlich auch noch nicht sauber gemacht waren und sonst was. Und dann denke ich mir, Leute geben ihre Zeit dafür her, über ein Möhrenfeld zu krabbeln, Möhren aufzusammeln, die hier hinzubringen. Und dann kommst du vorbei und sagen dir, ja, nimm dir was mit und wenn du willst, gib was dafür. Ja. Aber das ist diese Haltung, die ist doch unglaublich, oder?
Also als ich vorhin losging, war in der Agnesviertelgruppe, es gibt bei Facebook eine sehr rege und eine wirklich hervorragend moderierte Agnesviertelgruppe. Ein Lob an dieser Stelle an die wirklich eifrigen, an das Moderationsteam, dass das wirklich extrem gut im Griff hat. Das und es ist wirklich ein Sack Flöhe, ne? So schön das Agnesviertel ist, es ist ein, ne? Social Media ruft da mitunter wunderliche Dinge hervor. Die kümmern sich hervorragend und gerade eben kam die Meldung, dass am Ralfi-Rad und am Verteilerrad an der alten Feuerwache es wieder Brot und Blumen gibt. Denn wir haben hier mit dem Christian Horsters jemanden im Viertel, der auch sehr davon überzeugt ist, ja, dass Lebensmittel nicht weggeworfen werden oder eben auch Blumen. Manchmal hat er auch andere Sachen dabei. Gibt's Gemüse oder weiß der Himmel was. Und es stehen da zwei Orten oder drei Orten. Ich weiß gar nicht, ob an der Flora hinten jenseits am Rande zu Nippes, ob das noch aktiv ist.
Doch, das, also wenn du sagst, das an der inneren Kanalstraße, ja. Doch, das steht da noch.
Ah, ja. Gibt es Fahrräder, da stehen solche grauen Boxen drauf und dort werden Lebensmittel, die in dem Falle hier von Bäckereien und von Blumenläden aussortiert werden, weil sie eben nicht mehr verkauft werden können, aber eben auch noch nicht. Ne, die können noch gut gegessen oder gebraucht werden da drin und man kann die mitnehmen und man kann auch eigene Lebensmittel, die noch intakt sind, dort reingeben und man teilt das, was übrig ist, mit anderen. Mhm. Und das ist, geht einfach darum, dass nichts weggeworfen wird, sondern dass einfach Sachen bewahrt werden. Und das finde ich ist so einfach auch sehr schön. Ja, und wir sind eigentlich nur durch die Hälfte durch von dem, was eigentlich so das Agnesviertel ausmacht. Vielleicht könnt ihr ein wenig erahnen, wie der Geist des Agnesviertels ist.
Ja, und ja. Wir haben ja überlegt, in loser Reihenfolge werden wir nochmal durch das Agnesviertel gehen.
Ja.
Und dann vielleicht noch eine Folge machen. Vielleicht laden wir jetzt nochmal einen Gast oder eine Gästin ein.
Ja.
Und vielleicht hast du ja eine Idee, wen wir hier mal einladen können. Oder vielleicht hast du auch eine Agnes-Geschichte. Oder du denkst, ja, aber in meinem Viertel in Bocholt-West, da geht das ja genauso zu wie bei euch im Agnes-Viertel. Und wenn du das alles mal loswerden willst, dann kannst du das tun und dann kannst du Kontakt auf mit uns aufnehmen und zwar folgendermaßen.
Ja, ihr könnt uns ganz einfach eine E-Mail schreiben an agnestrifft@web.de. Schreibt Peter und mir eine Nachricht über die verschiedenen Social-Media-Kanäle. Ihr könnt uns bei Twitter, das aber gerade so ein bisschen vor sich hin bröckelt, aber der Account, der ist noch da, der wird auch gehütet, an @agnestrifft eine Nachricht oder auf unserer Facebook-Seite Agnes trifft, der Viertelspodcast aus dem Kölner Norden oder aus dem Agnesviertel, ich weiß es jetzt gerade selbst nicht. Ihr werdet Wege finden, sprecht uns auch gerne auf der Straße an, wenn ihr hier im Agnesviertel lebt und erzählt uns von eurer Agnesviertelgeschichte oder eben auch von eurem Viertel, wie es da so ist. Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, wo wir so hingehen, wenn wir beispielsweise etwas essen möchten oder so unsere Lieblingshändler, Händlerinnen im Viertel, die verschiedenen Orte in verschiedenen Jahreszeiten. Vielleicht werden wir das nochmal aufgreifen. Zum Ebertplatz noch eins. Es gibt das Winterprogramm, ist erschienen.
Genau.
Es gibt nämlich wieder ein reichhaltiges Winterprogramm. Und was ich gesehen habe, es wird Konzerte geben, es wird Mitsingen geben. Natürlich in Köln gibt es immer auch was zum Mitsingen. Literatur, Kunst, Zirkus, Fotokurse, Eisstockschießen auf Synthetikbahnen. Das muss ich mir auf jeden Fall mal angucken, denn Eis wurde einfach auch aus Nachhaltigkeits- und Klimaschutzgründen verworfen. Es gibt wieder den Gastro-Container und es gibt ein Weihnachtslieder-Singen. Und da musste ich an dich denken, mit Engel und Esel.
Hm.
Mit Fridolin.
Mit Fridolin, ich denke schon, ja.
Ja, es gibt nämlich hier einen legendären Esel, der immer beim Kindergottesdienst zu Weihnachten eine Rolle spielt. Da findet nämlich hier ein herrliches Krippenspiel statt. Und auch Peter war schon mal der Esel. Es gibt nämlich da ein tolles Eselskostüm.
Genau.
Das wirklich so toll ist, weil dieser Esel ist halt, ne, mit seinen langen Ohren, wenn er da durch die Kirche geht. Und Engel und Esel sind offensichtlich auch dabei beim Weihnachtsliedersingen. Also, wenn ihr mal den Ebertplatz besuchen wollt,
dann geht einfach
Ebertplatz
vorbei.
Genau. Ja, und kommt bei der Agneskirche vorbei und am Pico und geht auch mal zur alten Feuerwache. Es ist wirklich, und natürlich auch zum VX in den Rosengarten, dann wieder ab Mai.
Und was machst du jetzt, wenn wir hier fertig sind im Agnesviertel?
Dann gehe ich über das Neusser Plätzchen. Ich werde nochmal einen kleinen Blick werfen in den Bücherschrank, in welchem Zustand er sich befindet. Und dann werde ich nach Hause gehen und mich auf das Abendgeläut von der Agnes freuen, dafür das Fenster öffnen. Ja, wirklich. Ich liebe es einfach sehr.
Ach, toll.
Das ist, ich kann mir überhaupt nicht mehr vorstellen, irgendwo zu leben, wo man keinen Leuten im Hintergrund hat, was einem irgendwie so aus dem Tag in den Tag hilft und
aus
dem
Tag. Großartig.
Ja. Und was machst du jetzt noch?
Ich gehe nach Hause. Vielleicht muss ich noch eine kurze Runde mit dem Hund gehen. Also, ja. Macht's gut, ihr Lieben, und bis bald.
Tschüss.